Doch zunächst lässt Herr Falschgold kaum ein gutes Haar an. Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell.
Es ist Verrisszeit, denkt sich der Rezensent. Schiffbruch mit Tiger heißt das Werk und schon der Titel der deutschen Übersetzung des aus nicht ganz klaren Gründen zum Weltbestseller gewordenen Life of Pi klingt wie aus der Wochentags-Abendprogrammgestaltung von Sat.1. Man hat es natürlich irgendwann gelesen. Irgendeiner, dem man bisher vertraute, empfiehlt solche Bücher immer und man bekommt es bei Amazon ab 3,47 Euro. Was kann da schiefgehen? 384 Seiten, ein Gang zum literarischen Zigarettenautomaten für jemanden, der Ted Williams Atherland gelesen hat. 3 Tage später schlägt man das Buch zu und wundert sich, dass man es geschafft hat. Denn nach einem Drittel des Buches beginnen die Kindergarten-Religionsbetrachtungen des Protagonisten Pi derart zu nerven, dass man geneigt ist, vorzublättern. Denn schließlich wurde Spannung und Abenteuer versprochen. Kommen diese ab Mitte des Buches, wird man kurz gefesselt, aber die seltsame Verabredung des Erzählers mit sich selbst, die Geschichte in willkürlichen genau 100 Kapiteln zu erzählen, erzeugt unangenehme, den Lesefluss unterbrechende Strukturen. Irgendwann wird die Geschichte dann sehr, sehr wirr, was mir persönlich schon eher liegt, den Bestsellerleser im Strandkorb aber einen Sonnenstich befürchtend zur Kühltasche greifen lässt. Und wenn ein Roman schon zu langsam losgeht, um in der Mitte wirr zu werden, sollte er natürlich auch kein Ende finden. Und so sei es. Auf den letzten endlosen Seiten wird die komplette Story in Frage gestellt, nicht, dass es der Leser nicht schon die ganze Zeit getan hätte, und aus diesem Infragestellen ein Gottesbeweis gezimmert. Halleluja. Also Finger weg von diesem Buch. Und damit man trotzdem mitreden kann, hier die Highlights der Story in Kurzform fürs Partygespräch, fix und fertig mit ironischen Anmerkungen zum Auswendiglernen. Zunächst lassen wir 100 Seiten lang neben Wissenswerten aus der Welt der Tierparks vergleichende Religionserfahrungen über uns ergehen, nach denen bei der alkoholisierten Unterhaltung kein Mensch fragt. Falls doch, schmettern Sie die Diskussion darüber mit dem Satz ab: vergleichende Religionskritik für Atheisten aus der Zone. Dann kommen wir ein paar Seiten lang zu lähmenden Beschreibungen vom indischen Parteiensystem. Sollten Sie beweisen können, dass bei einer Diskussion über Schiffbruch mit Tiger tatsächlich jemand auf dieses Thema kommt, gebe ich einen Lassi aus. Danach flieht Pi, Sohn eines Zoodirektors, mit dessen Familie und dem halben Zoo der drohenden Verarmung nach Kanada per Schiff, und somit kommen wir endlich zum, vom deutschen Verlag Sonett vorab ausgeplauderten, Schiffbruch mit Tiger. Handelnde Personen: Pi selbst, noch ein Teenager, rettet sich in ein Rettungsboot, welches schon besetzt ist bzw. gleich sein wird, von einem Zebra, einem Affen, einer Hyäne und einem Tiger. Auf den folgenden 150 Seiten erleben wir nun, wie sich das gesamte Rettungsboot gegenseitig auffrisst. Am Ende übrig bleiben der Tiger und Pi selbst. Nehmen Vegetarier an der Diskussion des Buches teil, wird das Gespräch darauf kommen, dass Pi zu Beginn der Reise Vegetarier war, während des Schiffbruchs jedoch irgendwann ekligstes Meeresgetier roh verspeist. Vegetarier sind im Allgemeinen ohnehin argumentativ auf verlorenem Posten, ersparen Sie diesen den Holzhammer des so viel zur Tierliebe und das Abheben auf eventuelle pseudoreligiöse Beweggründe, die Pi zum Vegetarier gemacht haben mögen. Am Ende der Diskussion werden Sie unausweichlich recht haben und der Vegetarier einsam in der Küche Dinkelbrote mit Pestoaufstrich essen. Wollen Sie das? Wenn nein, dann bringen Sie das Gespräch auf die Erlebnisse von Pi und dem übrig gebliebenen Tiger auf der Algeninsel. Pi treibt den Pazifik und landet an einer Insel, die komplett aus Algen besteht, die sich nachts zu fleischfressenden Pflanzen verwandeln. Hunger kann ja drogenähnliche Erfahrungen hervorbringen, weiß ja jeder, der schon mal gefastet hat. Apropos, das ist Ihr Satz, der beantwortet wird mit der Frage: apropos Fasten? Sie antworten mit einem gedehnten: na klar, apropos Fasten, haben die Lacher auf Ihrer Seite und der andere muss den Joint bauen. Ab jetzt müssen Sie kaum noch Details der Story vorweisen können. Pi und der Tiger fliehen von der Insel und treffen auf ein weiteres Rettungsboot mit nur noch einem Insassen. Dieses passiert, um uns auf die gleichfolgende alternative Geschichte vorzubereiten, die Pi erzählen wird, nachdem er gerettet wurde. Denn der einsame Mann im zweiten Rettungsboot hat seine Mitschiffbrüchigen verspeist. Er stellt sich als im Berufe französischer Koch vor, was die Sache wohl, wer Froschschenkel isst, isst auch Matrosenbeine, plausibel machen soll. Eine ähnliche Story gibt Pi denn nach erfolgter Rettung auf wiederholtes Nachfragen japanischer Schiffbruchversicherungsvertreter von sich. Eigentlich war das Zebra ein Matrose, der Orang-Utan seine Mutter, man hat sich nach und nach verspeist und so weiter und so fort. Und ganz freizeiterweckter entblödet sich Pi am Ende des Romanes nicht, folgende Beweiskette zu suggerieren. So wie die Geschichte mit dem Tiger ja offensichtlich die schönere sei als die mit der aufgefressenen Mutter, sei es doch schöner an Gott zu glauben, als an die unappetitliche Geschichte vom bösen, bösen Menschen, der sich gegenseitig immer wieder Leid zufügt. Pi beginnt tatsächlich zu schluchzen und wir glauben jetzt alle an Gott. Aber zu diesem Zeitpunkt kreist auf der Party schon die zweite, dritte Tüte und die obligatorische frühmorgendliche Kifferdiskussion zum Thema Sinn des Lebens beginnt. Da keiner der teilnehmenden Diskutanten Schiffbruch mit Tiger gelesen hat, obwohl alle daraus zitieren können, wird niemand wirkliche Argumente aus dem Buch vorbringen und Sie können die Diskussion auf die von Ihnen gelesene Sphärentrilogie von Peter Sloterdijk Blasen, Globen, Schäume bringen oder über das frühe Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft zur EM 2008 philosophieren.
Glaube hält eine Gemeinschaft zusammen und gerade das sollte nun leider für mich zur Schwierigkeit werden. Anfangs wussten nur die, die nichts dabei fanden oder sich darüber amüsierten von meinen religiösen Praktiken, aber es dauerte nicht lange, bis auch diejenigen davon erfuhren, die sehr wohl etwas dabei fanden und ganz und gar nicht amüsiert waren. »Was hat Ihr Sohn im Tempel zu suchen?«, fragte der Priester. »Ihr Sohn ist in der Kirche gesehen worden«, sagte der Imam und hat sich bekreuzigt. »Ihr Sohn ist jetzt bei den Muslimen«, klagte der Pandit. »Jawohl, sie sorgten dafür, dass es meinen bass erstaunten Eltern nicht verborgen blieb. Meine Eltern waren mehr als überrascht, als ihnen drei fremde Gottesmänner, alle drei mit schönstem Lächeln, in den Weg traten. Nach dem Hallo und dem guten Tag kam ein verlegenes Schweigen. Der Priester brach es. »Pisine ist ein guter Christenjunge«, sagte er. »Ich hoffe, er wird bald im Kirchenchor singen.« Meine Eltern, der Pandit und der Imam machten ein verdutztes Gesicht. »Das muss ein Irrtum sein. Er ist ein guter Muslim. Nie versäumte er das Freitagsgebet und er hat schon eine stattliche Zahl von Koranversen gelernt«, sprach der Imam. Meine Eltern, der Priester und der Pandit machten eine ungläubige Miene. »Sie haben beide Unrecht«, meldete sich der Pandit zu Wort. »Er ist ein guter Hindu. Ständig sehe ich ihn im Tempel. Er übt sich in Darshan und Puja.« Meine Eltern, der Imam und der Priester waren verblüfft. »Ein Irrtum ist ausgeschlossen«, beteuerte der Priester. »Ich kenne diesen Jungen. Das ist Pisine Molitor Patel, ein gläubiger Christ.« »Ich kenne ihn ebenso gut«, versicherte der Imam, »und ich sage, er ist Muslim.« »Unsinn«, rief der Pandit. »Pisine ist als Hindu geboren. Er lebt als Hindu und wird als Hindu sterben.« Die drei Weisen starrten einander an, ungläubig, mit angehaltenem Atem. »Herr, lasse sie ihre Augen von mir abwenden«, flüsterte ich im Innersten. Alle Augen richteten sich auf mich. »Pisine«, fragte der Imam ernst, »ist das wirklich wahr? Hindus und Christen sind Götzendiener, sie haben viele Götter.« »Und Muslime haben viele Frauen«, konterte der Pandit. Der Blick des Priesters wanderte von einem zum anderen. »Pisine«, flüsterte er beinahe, »nur Jesus kann deine Seele retten.« »Dummes Geschwätz«, fuhr der Pandit ihn an, »Christen wissen nichts von Religion.« »Schon vor langem sind sie vom Pfade Gottes abgekommen«, pflichtete der Imam ihm bei. »Wo ist denn Gott in eurer Religion?«, schnaubte der Priester. »Ihr habt doch nicht ein einziges Wunder, das beweist, dass es Gott überhaupt gibt. Was ist denn das für ein Glaube, bei dem es keine Wunder gibt?« »Es ist eben kein Zirkus, bei dem die Toten aus den Gräbern hüpfen. Uns Muslimen ist das Wunder des Lebens gut genug. Ein Vogel in den Lüften, ein Regentropfen, die Ähren auf dem Felde, das sind unsere Wunder.« »Nichts gegen Regen und Federvieh, aber wir wollen doch wissen, ob Gott mit uns ist.« »Tatsächlich. Na, Gott hat ja gesehen, was er davon hatte, als er mit euch war. Umbringen wolltet ihr ihn. Mit dicken Nägeln habt ihr ihn ans Kreuz geschlagen. Behandelt ein anständiges Volk so seine Propheten? Uns hat der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, das Wort Gottes ohne erbärmlichen Firlefanz gebracht. Und er ist als alter Mann gestorben.« »Als ob das Wort Gottes einem jämmerlichen Kaufmann in der Wüste offenbart würde.« »Epileptische Anfälle hat er gehabt, vom Schwanken des Kamels, das hat nichts mit Gott zu tun. Oder es war ein Sonnenstich. Ihr würdet etwas zu hören bekommen, wenn der Prophet, Friede sei mit ihm, noch am Leben wäre«, knurrte der Imam, die Augen zusammengekniffen. »Aber das ist er eben nicht. Wir haben den lebendigen Christus, aber euer Friede sei mit ihm, der ist tot, tot, tot.« Der Pandit ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Auf Tamilisch sagte er, »Die entscheidende Frage ist doch, warum gibt Pisine sich mit fremden Religionen ab?« Priester und Imam quollen fast die Augen aus den Köpfen. Sie waren beide Tamilen. »Gott ist weltumspannend«, protestierte der Priester. Der Imam nickte. »Es gibt nur einen Gott. Und der eine Gott genügt den Muslimen, dass sie am laufenden Band Unruhe und Aufruhr damit stiften. Dass der Islam nichts wert ist«, verkündete der Pandit, »sieht man doch daran, wie ungewaschen die Moslems sind.« »Sprach der Sklaventreiber mit seinem Kastenunwesen«, schnaubte der Imam. »Hindus versklaven die Menschen und beten bunte Püppchen an. Das goldene Kalb, vor den Kühen werfen sie sich in den Staub«, stimmte der Priester ihm zu. »Besser als vor einem Weißen. Christen sind die Lakaien des weißen Mannes. Sie sind eine Schande für alle farbigen Völker.« »Schweinefleischfresser und Kannibalen«, rief der Imam in Erinnerung. »Pisine muss sich entscheiden«, der Priester biss die Zähne zusammen, »ob er eine echte Religion will oder Ammenmärchen.« »Ob er Gott verehren will oder Götzen«, sagte der Imam mit Grabesstimme. »Unsere Götter«, zischte der Pandit, »oder Kolonialgötter.«